Ich denke mir aber manchmal, wie gut es wäre, wenn wir im Leben oft mal Sachen vergessen könnten. Wenn wir auch im Hirn so diesen Löschmodus hätten, aber wir haben ja oft dann gerade bei solchen Erfahrungen Dinge, die sich eingeprägt haben, wo man nicht so einfach Reset drücken kann. Zum Beispiel bei negativen Erfahrungen wäre das ziemlich gut. Ich wünsche mir das relativ oft sogar beim Bibellesen. Normalerweise sagen wir von hier vorne ja immer, lest ganz viel Bibel, merkt ihr ganz viel, ja, saugt das Wort auf. Manchmal komme ich in so eine Situation beim Bibellesen, dass ich mir wünschte, ich hätte diese Stelle noch nie vorher gelesen. Und ich wüsste noch gar nichts davon, weil ich so den Wunsch habe, nochmal ganz frisch und neu diese Worte zu hören. Kennt ihr das so? Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Ohne diese ganzen Vorprägungen, ohne das, was man vielleicht schon in irgendwelchen Büchern gelesen hat, ohne das, was uns vielleicht gleich mitschwingt, wenn wir so ein Schlagwort hören. Und ich habe heute so ein Schlagwort mitgebracht. Wir sind ja in unserer Johannes-Serie. Wir beenden heute endlich mal das erste Kapitel, kann man sagen. Aber auch mit einem ganz großen Thema. Und wenn ich euch jetzt mal dieses Thema so ranwerfe, dann wisst ihr vielleicht, wieso ich diese Einleitung so gewählt habe. Dieses Stichwort lautet, Nachfolge. Versteht ihr so ein bisschen, worum es mir ging? Merkt ihr vielleicht schon so ein bisschen dieses Gewicht so? So, oh, es ist ganz spannend, was dieses Wort auch in uns auslösen kann. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir mal nochmal ganz frisch und neu darüber nachdenken. Weil vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe so eine Ahnung oder die Hoffnung auch, dass ich damit nicht alleine bin, dass wenn du so ein Wort hörst, dass dann so ein Ballast vielleicht spürbar wird. Dass du vielleicht denkst, oh Mann, puh, wow, da schwingt so viel mit. Vielleicht, weil du irgendwie denkst, ah, da hatte ich negative Erfahrungen, da irgendwie, das läuft bei mir nicht so, da hakt es vielleicht. Oder weil du so einen Ballast spürst, weil du denkst, ah, ich weiß, Jesus will an der und der Stelle eigentlich mehr und ich bin den Weg noch nicht so weitergegangen. Oder weil du irgendwie denkst, ja, ich habe da noch gar nicht so richtig mit angefangen. Also das sind ganz viele Möglichkeiten, wo so ein bisschen Ballast mitschwingen kann. Und mein Gebet und meine Hoffnung für heute Morgen wäre, dass wir jetzt nochmal ganz frisch und neu darüber nachdenken. Und vielleicht zumindest so uns die Mühe geben, den Versuch starten, mal auf Reset zu drücken. Ihr könnt ja mal gedanklich den Ordner in eurem Kopf, auf eurer Festplatte, wo Nachfolge draufsteht, mal kurz rüberziehen in den Papierkorb. Ja, ich lasse euch kurz Zeit dafür. Und dann muss man immer noch Papierkorb leeren drücken. Auch dafür noch mal eine kurze Zeit. Und dann beten wir mal, dass wir da noch mal frisch vielleicht heute drüber nachdenken können. Okay, alle gelöscht, alle soweit? Ja. Wir sind also am Ende vom ersten Kapitel vom Johannesevangelium und wir haben diese Bewegung mitgemacht, hin vom Abstrakten, von dem Wort, irgendwo, da ist der Gott, der die Welt erschaffen hat, immer mehr hin zum Konkreten, das Wort wurde Fleisch, es wohnte mitten unter uns. Und jetzt geht diese Dynamik, diese Bewegung schon im ersten Kapitel so weiter, es wird immer konkreter, immer im Leben verankerter, es kommt immer mehr rein ins Reale. Und da taucht Johannes der Täufer auf. Und er hat sein ganzes Leben diesem einen Sinn gewidmet, auf Jesus hinzuweisen. Und er predigt und tauft und ruft auf zur Buße, also zur Umkehr, dass Menschen die Lebensrichtung ändern, den Sinn ihres Lebens bei Gott suchen. Und eines Tages ist es soweit, dass das Ziel seiner Predigt, der Fokus seiner ganzen Predigt, Jesus selber an diesen Jordan kommt. Und er spricht mehrfach diese Worte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und bei einem dieser Momente, wo er das widerspricht, stehen auch zwei Jünger bei ihm. Zwei Jünger von Johannes dem Täufer, die wahrscheinlich monatelang mindestens unter seiner Predigt gelebt haben. Das war für sie ein großes Glaubensvorbild. Zudem haben sie aufgesehen. Aber der sagt jetzt nicht, folgt mir nach, sondern der sagt, siehe dort, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und weil er für sie so ein großes Glaubensvorbild war, haben sie ernst genommen, was er sagt. Und dann geht der Bericht so los, über diese beiden Jünger lesen wir dann. Die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also sie hörten ihn reden, Johannes den Täufer, und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Also wir fangen jetzt gemeinsam Stück für Stück an, unsere Festplatten wieder ein bisschen zu bespielen. Und wenn ihr jetzt nur diesen einen Vers hättet, ich finde den schon total spannend. Und jetzt denkt mal darüber nach, was hier über Nachfolge geredet wird. Die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah. Und sofort merken wir, hoppla, dieses Wort Nachfolge, das ist in unseren Köpfen schon so krass theologisch überladen. Wisst ihr, was ich meine? Wir denken tausend Sachen schon mit. Aber was steht hier? Die sind ihm hinterhergedappt. Versteht man das hier? Ja, sagt man das auch? Ich bin ja noch so, manchmal kommt das Fränkische ja noch so ein bisschen raus. Aber das ist einfach, das ist jetzt meine Übersetzung dieser Worte hier, ja? Da ist noch überhaupt keine theologische Dogmatik dahinter. Die sind dem hinterhergedappt. Und das Schöne ist, Jesus sieht sie hinterherlaufen. Jesus sieht sie nachfolgen. Wenn ihr nur diesen einen Vers kennen würdet, was wäre dann Nachfolge? Zwei Menschen haben etwas von Jesus erzählt bekommen, von einem Glaubenshero, einem Glaubensvorbild von ihnen, Johannes dem Täufer. Und der sagt, da ist er. Und was machen sie? Sie laufen diesem Jesus einfach nach. Und ich möchte wirklich so weit gehen zu sagen, das ist das Erste, was ich über Nachfolge lerne. Es heißt, Jesus nachzulaufen, hinter Jesus herzulaufen. Nachfolge, das, was wir immer so groß machen, auch so schwierig, vielleicht so kompliziert machen, dieses Wort in der Hauptwortform, in der Substantivform, das taucht so noch gar nicht im Neuen Testament auf. Das finden wir da gar nicht. Und ich finde, da steckt auch eine gewisse Bedeutung drin, wenn ich so durch die Bibel schaue, weil es geht nicht um irgendwelche Theorien, um irgendwelche Dogmatiken, um irgendein großes Gedankengerüst. Es geht hier immer um eine Bewegung, es geht um ein Leben, es geht um was Aktives. Wir sehen einfach, was zwei Menschen tun, die Hunger nach Leben haben, die Hunger nach Sinn im Leben haben, die Hunger nach Gott haben. Sie laufen diesem Jesus hinterher. Also es geht darum, auf den Wegen von Jesus zu gehen. Und da wird es dann schon wieder ein bisschen deeper, ja? Da fängt es dann schon wieder an, ein bisschen mehr Bedeutung zu bekommen. Es geht darum, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Das ist übrigens, weiß nicht, wer das weiß, der Weg, mit Jesus auf dem Weg zu sein, das war übrigens die allererste Bezeichnung für Christen. Für unseren Glauben. Ich war mal auf einem Missionseinsatz in Rumänien und da hat uns die Partnergemeinde unterstützt, die da war, und die hieß Via Church. Ja? Via, lateinisch für der Weg. Und weil ich ja immer so ein bisschen schlau bin, natürlich, bin ich gleich zu dem Pastor hin und habe gesagt, oh, was für ein toller Name für eine Kirche. Via, das kommt natürlich von Johannes 14,6. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da habt ihr euch einen tollen Namen gegeben. Und dann meint er so, nein, nicht so schnell. Wir haben uns den Namen Via gegeben, den Weg, weil das die erste Bezeichnung der Christen war in der Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, wie oft ich bis dahin Apostelgeschichte schon gelesen hatte. Mir war das nie klar gewesen. Mir ist es nie aufgeleuchtet. Ich habe natürlich gleich nachgeschaut. Er hatte auch tatsächlich recht, komischerweise. Das sind die Anhänger des Weges. An vielen Stellen in der Apostelgeschichte sehen wir, das ist die Selbstbezeichnung der ersten Christen. Ich gehöre zum Weg. Ich bin mit Jesus auf dem Weg. Und das wiederum kommt natürlich indirekt von Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also so ganz Unrecht hatte ich da auch nicht. Das hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt. Als Christen sind wir auf einem völlig neuen Lebensweg unterwegs, immer Jesus hinterher, das Ziel klar vor Augen zu haben, nicht mehr nach links oder rechts zu schauen. Was gibt es denn noch so für Angebote im Leben? Nein, nach vorne zu schauen, Jesus hinterher. Nachfolge heißt, auf dem Weg zu sein. Und das Schöne ist, das machen die beiden Jünger und das sieht Jesus. Jesus dreht sich um und sieht ihren Hunger ihre Sehnsucht, dass sie ihm hinterherlaufen. Und er dreht sich um, und das merkt man auch daran, dass er schon weiß, sie suchen irgendwas, sie suchen was Tieferes, an der Frage, die er dann stellt: Was sucht ihr? Was sucht ihr? Darf ich dir da gleich zu Beginn so ein bisschen eine herausfordernde, vielleicht eine leicht provozierende Frage stellen? Positiv gemeint. Sieht Jesus dich nachfolgen? Sieht Jesus, dass du ihm hinterherläufst? Oder anders gefragt, was suchst du? Und wo suchst du, was du suchst? Siehst du Jesus nachfolgen? Läufst du Jesus hinterher? Jesus fragt, was sucht ihr? Und dann geht's so weiter. Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Rabbi, wo wohnst du? Erstmal so eine seltsame Frage vielleicht, aber dahinter steckt natürlich viel mehr. Das ist die Frage, wohin gehst du? Oder auch die Frage, wo hast du deinen Lehrort? Wo versammelst du deine Schüler, deine Jünger? Mit der Frage, wo wohnst du, ist also nichts anderes verbunden als die Bitte: Rabbi, Herr, Jesus, Meister, bitte nimm uns als deine Schüler auf. Bitte nimm uns als deine Jünger auf. Wohin gehst du? Das heißt, wir lernen zum Zweiten über Nachfolge ganz schnell schon das. Nachfolgen heißt, von Jesus zu lernen, bei Jesus zu lernen, bei ihm in die Schule zu gehen, ihn als Lehrer, als Meister, als Rabbi, als Herr zu akzeptieren. Es heißt, sein Jünger zu sein, bei ihm in die Schule zu gehen. Sie bitten ihn aufzunehmen, und seine Antwort lautet ein deutliches Ja. Ja, kommt und seht. Und diese Lebensschule, diese Jüngerschaftsschule, die geht sofort los, denn wir lesen, dass sie jeden Tag komplett bei ihm bleiben. Sie blieben direkt bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Ich weiß nicht, ob euch das beim Hören oder selber Lesen mal aufgefallen ist, dieser kleine Hinweis. Kann man jetzt lange rätseln, worum es ging, ob es einfach eine Zeitangabe war, ob wir überlegen mussten, was Johannes damit genauer merkte. Es heißt auf jeden Fall im minimalsten Sinne, dass es ein spannender Hinweis für uns ist, auch auf der Metaebene. Ich habe ja immer mal schon angekündigt zum Johannesevangelium, dass wir auch mal kurz Pause drücken wollen und mal auf der Metaebene gucken wollen, ja, wo sieht man denn, dass es ein Augenzeugenbericht ist, dass es von Johannes kommt, dass es glaubwürdiges historisches Dokument ist. Und das sehen wir auch immer wieder in diesen Einschüben. Johannes ist einer, der die ganzen Zeitabläufe ganz akkurat dargestellt hat. Es war aber um die 10. Stunde. Es ist ein Hinweis für uns, dieser Bericht ist keine Legende. Ich stelle mir das so vor, dass die noch Jahre später über diesen ersten Moment, wo sie Jesus zum ersten Mal gesehen haben, wo sie in die Nachfolge getreten sind, so geredet haben. Weißt du noch damals? Ja, das war 42 Grad. Und genau an der Stelle, weißt du noch, das war später Nachmittag, 10. Stunde, 4 Uhr nachmittags. Weil das sich so eingebrannt hat in ihre Erinnerung. Und ich glaube, so geht es uns bei lebenswichtigen Ereignissen. Wir wissen es noch ganz genau. Ihr wisst auch noch, welches Wetter bei eurer Hochzeit war, oder? Ja? Es war aber um die 10. Stunde. Dieser Bericht ist ein historisches, streitet ihr jetzt, welches Wetter gerade war? Schaut nochmal nach. Dieser Tag war fest auf ihrer Festplatte einprogrammiert. Das ist keine Legende, das ist ein Augenzeugenbericht. Legenden funktionieren so nicht. Ja? Du wirst bei Herr der Ringe jetzt nicht lesen, hier Frodo rang mit Gollum und Gollum stürzte mitsamt dem Ring in das Feuer des Schicksalsberges. Es war um 15.30 Uhr nachmittags. So funktionieren keine Legenden. Die Evangelisten haben sich das nicht ausgedacht. Johannes überliefert uns bis in dieses Detail einen absolut glaubwürdigen Lebensbericht von Jesus. Exkurs Ende. Kommt und seht. Ist euch da was aufgefallen beim großen Thema Nachfolgen? wenn Jesus sagt, kommt und seht. Mir fällt auf, dass er nicht sagt, hey, komm mal auf dein Leben klar und dann komm zu mir und sieh. Er sagt auch nicht, lern mal hier die 10 Gebote auswendig und dann komm wieder und sieh. Er sagt auch nicht, hey, wenn du dir sicher bist, dass du nie wieder Fehler machen willst, dann komm und sieh. Er sagt einfach nur, komm und sieh. Ja, komm zu mir, lebe mit mir, komm mit mir auf den Weg, folge mir nach. Nachfolgen heißt, auf einem Weg zu sein und zu lernen. Und ich habe so die leise Befürchtung, dass viele so ein Bild von Christsein haben und dass sich dieses Bild vielleicht auch, wenn wir nicht aufpassen, bewusst oder unbewusst bei uns selber als Christen einschleicht, dass wir irgendwie doch wieder was machen müssen bei Jesus, was bringen müssen, um akzeptiert zu sein, um weiterzukommen auf dem Weg, um irgendwie bei ihm noch besser akzeptiert zu sein, noch mehr geliebt zu sein. Zumindest ist das die Außenwahrnehmung von vielen, die selber keine Christen sind, wie Gemeinde, wie Religion, wie Glaube aussieht. Ich bringe irgendwas, ich zeige das richtige Verhalten und dann bin ich akzeptiert. Das läuft dann vielleicht so nach dem Motto, behave, believe, belong. Das ist jetzt Englisch, weil ich es mir nicht selber ausgedacht habe und weil die Alliteration eigentlich schön ist, ist, glaube ich, recht eingängig. Das ist so der Gedanke, den viele haben. Behave, also ich verhalte mich richtig und dann glaube ich auch noch das Richtige, believe, und dann gehöre ich dazu. Dann gehöre ich so zum Laden dazu, ja. Dann ist da das Belonging, dann darf ich dazu gehören, dann bin ich akzeptiert. Behave, believe, belong. Ich glaube, dass wir das immer mal wieder überprüfen können, ob wir diesen Gedankenprozess vielleicht auch fälschlicherweise im Kopf haben. Weil eigentlich sehe ich bei Jesus genau das Gegenteil. Bei Jesus sehe ich belong, believe, behave. Zuerst ist da die Einladung, komm dazu. Oder Jesus kommt, Jesus sucht Leute, er sagt belong, du kommst dazu, sei dabei. Lern mich kennen. Du darfst kommen. Und dann habe ich dieses Belief, diesen Moment bei jedem früher oder später, das sehen wir ja auch wunderbar bei diesen ersten Jüngern, da kommt irgendwann dieses Belief. Manchmal ganz schnell, manchmal dauert es länger. Aber irgendwann kommt nach diesem Belong in der Gemeinschaft mit Jesus dieser Moment, ja, ich glaube. Ja, ich glaube, Jesus, du bist wahrlich der Messias. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Du bist der Retter der Welt. Und das, behave, das verändert Leben. An der Seite von Jesus werde ich heil und ganz der Mensch, als der ich gedacht bin. Und ich habe neue Prioritäten, habe andere Sehnsüchte, andere Wünsche für mein Leben und dann verändert sich auch was. Das muss ich erwarten, dass Jesus mich nicht unverändert lässt, dass es nichts mit mir macht, dass ich mit Jesus lebe. Natürlich verändert sich mein Leben, weil sich mein Herz verändert im Heiligen Geist. Belong, believe, behave. Ich wünsche mir sehr, dass wir als Christusgemeinde so ein Ort werden, wo wir diese Reihenfolge immer beachten, immer leben, immer weitersagen, selber im Herzen tragen. Wo wir ein Ort werden, wo Leute wirklich dazugehören dürfen, kommen dürfen, ohne irgendwas bringen zu müssen. Dass wir aber auch ein Ort sind, wo sie Glauben lernen, wo wir im Glauben tiefer wachsen und wo wir lernen, unser Leben auf eine gute Art und Weise auf Jesus auszurichten, wo Menschen heil werden können, wo Menschen wirklich Lebensveränderung erleben dürfen. Und dann wird es ja genau spannend in der richtigen Dynamik mit Belong, Believe, Behave. Denn dann sehen wir, dass es wirklich zum Abenteuer wird und tatsächlich Leben verändert. Wir lesen weiter, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Jesus gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Ihr habt das mit der 10. Stunde noch im Hinterkopf. Wir sehen daran, Andreas erlebt Jesus nur wenige Stunden. Ja, der Tag ist bald zu Ende und am nächsten Tag, das Erste, was er tut, er rennt zu seinem Bruder. Nur wenige Stunden mit Jesus in der Nachfolge, aber es sind entscheidende Stunden, weil der Andreas sofort zum ersten Missionar wird. Darum vielleicht wieder so ein Punkt zum Festhalten. Nachfolge heißt, Menschen zu Jesus zu führen. So wie Jesus Menschen gesucht hat, wie Menschen zu Gott führen wollte, wie er Menschen nachgelaufen ist. Und das Spannende ist, da gab es noch keinen Missionsbefehl an der Stelle. Das ist ja wieder so ein technisches Substantiv, ja, was wir so direkt auch nicht in der Bibel finden. Da gibt es doch keinen Missionsbefehl, da gibt es nur diese wenigen Stunden mit Jesus. Aber es reicht, dass Andreas zu seinem Bruder Petrus läuft und ihn zu Jesus bringt. Und wir reden jetzt aus Zeitgründen nicht darüber, wie schwer es oft ist, gerade im Familienkreis, bei engen Freunden von Jesus zu reden, zu Jesus einzuladen, zu evangelisieren. Aber Andreas hat es getan. Und dann folgen diese spannenden Worte von Jesus, wo ich mich jedes Mal wieder frage, was hat sich Petrus in dem Moment gedacht? Gefällt dir mein Name nicht? Was ist jetzt los, Jesus, hier? Ich war mit Simon eigentlich ganz zufrieden, lange Jahre meines Lebens. Wir wissen es nicht ganz genau, ich glaube, so hat er nicht gedacht. Aber Jesus sagt, du bist Simon, der Sohn des Jonas. Mit anderen Worten, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Vergangenheit. Jetzt gebe ich dir eine neue Zukunft. Ein neues Leben, eine neue Berufung. Du sollst Kephas heißen. Auf Griechisch dann Petrus. Und das heißt auch nichts anderes, als dass in der Nachfolge ein neues Leben beginnt. Mit einer neuen Zukunft, mit Berufung, mit einem Sinn, der ewig bleibt. Und vor allem was Wunderbares, ein Leben, das sich nicht mehr um mich selber dreht, wo ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe, sondern der Herr Jesus. Und das alles sieht Jesus schon und spricht diese neue Identität in Petrus hinein. Und ich habe es ein bisschen scherzhaft gesagt, ob er sich da gewundert hat. Ich glaube, er hat sich da überhaupt nicht drum gewundert, weil damals war es ganz klar, in dem Kulturkreis noch mehr als heute hatten Namen eine ganz tiefe Bedeutung, da war eine Verheißung mit verbunden, da war ein Versprechen mit verbunden und er muss sich in dem Moment ganz sehr geehrt gefühlt haben, dass dieser Rabbi, dieser Herr, zu dem er aufschaut, wo diese ganzen Verheißungen von Messias drin verpackt waren, ihn mit diesem neuen Namen segnet. Aber da steckt noch mehr drin. Es ist nicht nur eine Würde. Hier wird auch die ganze Frage nach Autorität aufgeworfen. Denn wer gibt den Menschen seinen Namen? Das sind die Eltern, oder? Nach wie vor. Der Höherstehende. Vor allem damals natürlich der Vater der Familie. Der Herr, die höhere Autorität, spricht dem Menschen seinen Namen zu. Und genau das macht Jesus an dieser Stelle. Er sagt damit auch, Petrus, ab heute habe ich Autorität über dein Leben. Ab heute bin ich dein Herr. Ab heute bin ich die Autorität in deinem Leben. Und das zeigt mir wieder einen Aspekt von Nachfolge, natürlich genau das. Es heißt, unter der Autorität von Jesus zu stehen. Es heißt, Jesus wirklich in allem Herr sein zu lassen, ihn beim Wort zu nehmen, auf dieses Wort zu hören, sich rufen zu lassen und zu folgen. Das ist ja auch das, was so im altmodischen Sinne im Deutsch auch in Folgen drinsteht. Ja? Folgst du mir jetzt? Ja? Hat man vielleicht früher mal gehört oder andere Generationen vielleicht. Aber ihr wisst, was noch gemeint ist, oder? Ja, wirst du jetzt folgen? Das rutscht mal wieder ein bisschen ins Bayerische, glaube ich. Passiert auch. Also nachdappen und folgen sozusagen. Ja? Da könnten wir auch eine bayerische Predigt draus machen. Folgst du jetzt? Nachfolge bedeutet auch zu hören, gehorsam zu haben. Und ja, spätestens da wird das Thema Nachfolge dann auf jeden Fall herausfordernd. Denn wir wissen, was die Nachfolge ja auch die erste Generation von Christen gekostet hat, diesen Petrus gekostet hat, was das für ihn dann letztlich bedeutet hat. Und auch wir, die wir nicht in lebensbedrohlichen Situationen stecken, Gott sei Dank, Und wir sehen das von anderen Teilen der Welt, dass es für Menschen ganz viel kostet, nachzufolgen. Allein zu sagen, ja, ich gehöre zu diesem Herrn Jesus. Aber auch wir, wo wir in der ruhigen Situation stecken, können uns auf positive Art und Weise diese Frage stellen, was kostet mich die Nachfolge? Oder anders formuliert, was ist es mir wert, nachzufolgen? Was ist mir die Nachfolge wert? Was investiere ich in die eigene Nachfolge, in die Nachfolge von anderen? Wie helfe ich damit? Und da hängen dann für uns auch krasse Themen dran. Aber in unserem Maßstab, ja? Wo andere in anderen Teilen der Welt drüber lachen. Für uns fühlt es sich vielleicht krass an, dann über Geld nachzudenken und zu überlegen, was kann ich geben, wo kann ich großzügiger Nachfolge leben. Vielleicht gerade jetzt, wo in jeder Nachrichtensendung drinsteht, wie schlecht jetzt alles wird und wie schlecht die Unternehmensgewinne sind und was alles noch einbricht und jeder Konzern nach dem anderen sagt, es wird schlimm und schlimmer. Vielleicht gerade jetzt zu sagen, nee, jetzt erst recht, Jesus. Jetzt erst recht. Da, wo es dem schwäbischen Herzen besonders wehtut. Aber das ist vielleicht gerade der Vorteil, weil es dann auch wirklich von Herzen kommt. Und es kann die Frage sein, wie gehe ich mit meinem Leben allgemein um, mit meiner Zeit? Wo investiere ich? Wo arbeite ich mit? Wo gehe ich vielleicht wieder einen Schritt? Sag, ich übernehme Verantwortung. Allein schon in unserer Gemeinde, wir brauchen immer wieder Leute, ja? Wo treue Leute über Jahre Dienst getan haben, die auch mal was anderes machen wollen, die auch mal zurücktreten wollen oder wo seit Jahren schon Plätze frei sind. Da kannst du beten, kannst fragen, Herr, wo ist neuer Platz? Auch wenn es erstmal schwerfällt und auch wenn man sich erstmal Sorgen macht, was ist mit Zeit und wo fehlt es dann? Ich habe es immer wieder ganz wunderbar erlebt, gerade in der Gemeinde, dass es so ein großartiger Ort sein kann für Glaubenswachstum, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich Gaben ausprobieren kann. Aber wo ich das nie tue, dann kann ich auch nichts wissen, dann kann ich nicht wachsen, dann kann ich nichts erfahren. Aber ich wünsche mir auch, dass wir so ein Ort sind, wo man sich ausprobieren kann, wo man Verbindlichkeit leben kann, wo man sich füreinander, für das Reich Gottes investiert. Was ist es dir wert, nachzufolgen? So heißt Nachfolgen auch, unter der Autorität Jesu zu stehen, seinem Ruf natürlich zu folgen. Und es kann schwer sein, das kann was kosten, aber darum brauchen wir die Erinnerung, dass wir einem guten Herrn nachfolgen. Dass Jesus gut ist, dem wir nachfolgen. Dass er treu ist, dem wir nachfolgen. Er selber sagt es so einmal mit diesem berühmten Bild, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Glaubst du das? Wenn du beim Thema Ballast beim Thema Nachfolge so einen Ballast spürst, wenn das mit dem Löschen vorher nicht so ganz geklappt hat, glaubst du das, was Jesus hier sagt? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oder auch diese Frage, braucht deine Seele Ruhe? Braucht deine Seele Ruhe? Dann mach Schluss damit, irgendwas und irgendjemanden sonst hinterher zu laufen. Und lauf Jesus hinterher, denn er verspricht dir Ruhe für deine Seele in der Nachfolge. Folge Jesus nach, so wird deine Seele Ruhe finden. Und in dem Bild von dem Joch, das kennt man sich ja auch schon, da steckt ja auch genau das drin, dass es leicht sein soll, aber hier steckt auch die Frage nach der Autorität drin, die ich schon angesprochen habe. Mit dem Joch gibt Jesus den Hörern damals und uns ja dieses Bild mit, wie es damals üblich war. Es ist ja nicht so, dass er sagt, hier ist mein Joch und es stülpt er dir dann über und er rennt weg. Das denkt man vielleicht manchmal so, nehmt auf euch mein Joch, macht ihr mal. Dann verstehen wir das Bild aber völlig falsch. Das Bild geht einfach so, dass zwei Ochsen unter einem Joch zusammengespannt waren. Und meistens war es so, dass eines von den Tieren ein älteres, erfahrenes, starkes Tier war, das die Stimme des Bauern auch schon kannte. Und daneben wurde ein jüngeres oder ein Jünger eingespannt. Der war unerfahren, wankelmütiger vielleicht. Und dadurch, dass der Jüngere unter dem Joch des Älteren war, aber es war immer noch das Joch des Älteren, hat er Schritt für Schritt gelernt, einen geraden Weg auf dem Feld zu gehen, einen geraden Lebensweg zu gehen. Aber es war immer das Joch des Älteren. Der Ältere hat genau genommen immer die meiste Arbeit gemacht. Und so ist das Bild von Jesus zu verstehen. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, es ist sanft und leicht. Ich zeig's dir Schritt für Schritt. Aber es ist sein Joch und er ist der Ältere. Das bedeutet, er hat die Autorität. Er darf sagen, wo es lang geht, wann es losgeht, wie schnell es geht, in welche Richtung es geht. Es ist sein Joch. Aber dann, mit diesem Bild, kann ich mich fröhlich wirklich seiner Autorität unterordnen, weil ich weiß, er zieht mich im Zweifelsfall mit. Er ist ja bei mir. Es ist sein Joch. Und das ist Gnade. Wenn ich die Errettung von Jesus aus Sünde und Tod annehmen will, wenn ich diese Seite des Christseins annehmen will, ja, gerettet von meiner Vergangenheit, gerettet ins ewige Leben durch das Blut Jesu, dann gehört auch die andere Seite dazu, unter seinem Joch zu leben, in der Nachfolge zu leben. Alles andere wäre ein billiges Geschenk der Gnade. So hat es Bonhoeffer ja ganz berühmt ausgedrückt in seinem spannenden, herausfordernden Buch Nachfolge. Ich weiß mir noch ganz genau, dass so ab, weiß nicht, ein, zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe, mit Jesus zu leben, ist der Glaube, der immer so ein bisschen so hoch ging dann, so zum ersten Mal so ein bisschen runtergegangen oder so ein bisschen flach geworden. Und irgendjemand, so ein schlauer Mensch, hat mir dann geschrieben, lies mal bitte das Buch Nachfolge von Bonhoeffer. Das hat geholfen, kann ich euch sagen. Also vielleicht braucht der eine oder andere auch mal diesen Impuls. Nachfolge von Bonhoeffer, da steht Folgendes drin. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufeinander aufpassen, als Gemeinde, als Geschwister, und uns immer wieder daran erinnern, dass uns die Gnade Jesu nicht zu billig wird, dass sie uns wert und lieb und teuer bleibt und immer mehr wert und teuer wird, und dass wir uns anspornen, herausfordern, einladen zu einer konsequenten und fröhlichen und überzeugten Nachfolge dieses guten Herrn Jesus, der sein Leben gegeben hat, um uns Leben zu schenken. Lasst uns gemeinsam aufeinander aufpassen, denn das führt zum wahren Leben. In der Zukunft, bei Gott selbst, aber auch schon jetzt. Und das ist das große Versprechen, das in Nachfolge steckt. Und damit möchte ich auch schließen. Der Schlussteil vom ersten Kapitel, der geht so los. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Ah, du kennst mich. Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jünger von Jesus sind auf dem Weg, das bedeutet auch, die sind unfertig. Bei Nathanael sieht man das daran, dass er erstmal komplett zweifelt und skeptisch ist. Aus Nazareth, Da war so die Überlegung, manche Theologen haben so die Theorie, er kommt halt aus Kana, das wissen wir aus dem Evangelium. Und die waren vielleicht mit Nazareth verfeindet, so ein bisschen Dorfzwist. Aber irgendwie aus der Gosse, so aus diesem Kaff, soll was Gutes kommen? Ganz skeptisch. Und ich frage mich, ob für uns da so ein bisschen so eine Seelsorgefrage drinsteckt vielleicht. Kann es für uns vielleicht mal so eine Anmerkung sein, so eine Randbemerkung, dass wir Glaube, dass wir Wachstum, dass wir Jesus, dass wir Gutes oft genau dort finden, wo wir nicht damit rechnen? Kann es sein, dass Gott gerade da Gutes tun will, wo wir nur Schlechtes sehen? Bewusst oder unbewusst? Oder wo wir seit Jahren vielleicht nur Schlechtes erlebt haben? Kann es sein, dass genau dort wieder Gutes hervorkommen kann? Ich weiß nicht, ob du derzeit so Nazareth im Leben hast. Ich will dir es auf jeden Fall versprechen, Jesus ist auch in dieser Situation zu finden. Nathanael bekommt dann diese Einladung, komm und sieh. Übrigens, Philippus benutzt hier einfach nur die Worte von Jesus. Ist euch das aufgefallen? Er hat sofort was gelernt in der Nachfolge. Jesus sagt, komm und sieh. Philippus, er rennt zu Nathanael, komm und sieh. Er denkt sich kein neues Evangelium aus. Er denkt sich nicht irgendwas Spannendes aus. Er hat keine große Predigtvorbereitung. Er sagt einfach, was Jesus gesagt hat, komm und sieh. Und dann sieht Nathanael und Jesus erkennt ihn. Diese fast humoristische Situation, ein rechter, aufrichtiger Israelit, in dem kein Falsch ist. Ein krasseres Kompliment kannst du nicht kriegen. Und Nathanael so, du kennst mich, schön, du weißt es ja. Spannend. Ein Mega-Kompliment, aber Jesus geht noch weiter und zeigt ihm noch deutlicher, dass er ihn kennt. Ich sah dich schon unter dem Feigenbaum. Da ergeht ein prophetisches Wort an Nathanael und er weiß sofort, Jesus kann da nicht dort gewesen sein. Ich saß da allein unter meinem Feigenbaum. Jesus muss mehr sein als nur ein Mensch. Er ist nicht wie andere Rabbis. Wie konnte er sonst das wissen? Und er schlussfolgert daraus sofort, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Als Nachfolger von Jesus darfst du erwarten, dass Jesus dich sieht, dich kennt, in jeder Lebenssituation über dich wacht. Das mit dem Feigenbaum, das hat natürlich auch mit Sicherheit noch eine tiefere Bedeutung. Ja, der Prophet Micha in der berühmten Stelle, wo es um die Schwerter zu Pflugscharen geht, wo über das Friedensreich des Messias geweissagt wird, da heißt es eben auch als ein Zeichen für das ewige, wunderbare Reich, jeder wird unter seinem Feigenbaum sitzen. Ja, das war vielleicht so eine ganz tiefe Sehnsucht von Nathanael. Ich will den Frieden Gottes, ich will unterm Feigenbaum sitzen. Und Jesus sagt, ich habe deinen Glauben gesehen, ich habe deine Hoffnung gesehen, folge mir nach. Aber bei diesem Wunder des prophetischen Wortes wird es bei Nathanael nicht bleiben. Und da sehe ich auch ein ganz großes Versprechen, das mit Nachfolge verbunden ist. Jesus redet nämlich jetzt gleich wieder im Plural, wenn er verspricht, was noch kommen wird. Also er öffnet die Perspektive für alle, die ihm nachfolgen. Und da lesen wir, damit möchte ich schließen für heute Morgen zum Thema Nachfolgen. Jesus antwortete ihm und sprach, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum? Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Auch das mit dem aufrichtigen Israelit. Und das hier ist natürlich eine Anspielung auf Jakob, der später Israel genannt wird, der Stammvater. Und der, da kann man sich erinnern an diese Geschichte, der flieht vor seiner Vergangenheit. Er liegt mit so einem Stein als Kopfkissen mitten im Nirgendwo in der Wüste. Weit weg von irgendeinem Altar, von irgendeinem Tempel. Also wie tief kann man fallen, von der Schuld, von dem Streit beladen, geflohen allein in der Wüste. Und er hat mit Sicherheit diese Frage mitgetragen, Gott, interessierst du dich noch in irgendeiner Weise für mich? habe ich noch eine Chance bei Gott? Gibt es noch einen Neuanfang? Und genau da geht der Himmel auf und die Engel steigen auf der Leiter auf und nieder. Und diese Geschichte von der Gegenwart Gottes, dass der Himmel offen steht, die wird fortgesetzt und erfüllt, sagt Jesus. Ihr werdet direkten Draht zum Himmel haben, wie Jakob. Ihr werdet größere Zeichen und Wunder sehen. Ihr werdet die Nähe Gottes durch Jesus Christus erfahren. Und darum so ein bisschen mein letzter Punkt. Nachfolger von Jesus steht der Himmel offen. Das ist eine enorme Verheißung, dass unsere Gebete gehört werden, dass unsere Hoffnungen erfüllt werden, dass Gott mit uns sein Reich bauen wird, dass wir Zugang haben zu Gott, zum ewigen Leben. Denn dahin ist Jesus aufgefahren nach seiner Auferstehung. Und genau dahin ruft er auch dich und mich. Auch das bedeutet nachfolgen, dass wir Jesus dahin nachfolgen werden, ins ewige Leben. Folge mir nach. Ich habe die Band schon gebeten, zu kommen dann, weil ich mir gedacht habe, ich wünsche mir, dass wir noch ein bisschen die Möglichkeit haben, darauf zu antworten, auf dieses Folge mir nach. Dass wir es ganz persönlich jetzt nochmal hören von Jesus. Folge mir nach. Und dass du dir vielleicht, wenn dieses Lied jetzt gespielt wird, überlegst noch so ein bisschen die Fragen aus der Predigt, hey, was suchst du? Was suche ich eigentlich? Sieht mich Jesus nachfolgen? Wo ja, wo nicht? Wo ruft er mich vielleicht gerade? Wo ruft er mich heraus? Wo ruft er mich herein? Ich habe mir mit der Band das Lied Ich bin entschieden gewünscht, ein klares Bekenntnis, eine klare Entscheidung, eine klare Antwort auch auf Jesus, der sagt, ich folge. Jesus, ich will dir folgen, hilf mir dabei. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt alle gemeinsam aufstehen, wo es möglich ist für dieses Lied. Lasst uns das gemeinsam einfach mal tun und dieses Lied so ein bisschen als Antwort singen. Die Fragen vielleicht bewegen, das, was du in der Predigt gehört hast, was vielleicht genau für dich war. Und Jesus damit jetzt einfach mal antworten mit diesem Lied. Und nach dem Lied möchte ich noch mal kurz nach vorne kommen und mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns redest, dass du suchst, dass du auch diese Worte redest, komm und sieh, dass du uns an die Hand nimmst und sagst, komm den Weg mit mir, komm einfach mit, komm mir hinterher, ich gehe voraus. Danke, dass du vorausgehst, Jesus, dass wir die Bahn nicht brechen müssen, dass wir die Schneisen nicht schlagen müssen, Herr. Danke, dass du vorausgehst und wir folgen dürfen. Und Herr, das ist ein großes Wort, folge mir nach, weil wir sehen, wo es hinführen kann, mittelfristig. Aber es ist ein wunderbares Wort, weil wir sehen, wo es langfristig hinführt, nämlich mehr und mehr zu dir, aber vor allem auch in ein großes ewiges Reich ins ewige Leben, das du für uns bestimmt hast, wo du vorausgegangen bist, auch dahin. Weil Herr, wir sehen auch Ballast und wir bitten dich jetzt für jeden Einzelnen und jede Einzelne hier, wo du jetzt vielleicht gesprochen hast an diesem Morgen, auf Dinge aufmerksam gemacht hast, wo du nochmal neu gerufen hast und wir jetzt Mut brauchen, wirklich zu folgen, einen Schritt zu gehen, ein Ja zu finden, Herr. Wir bitten dich, gib du uns diese Kraft. Mach es uns ganz leicht. Du hast es versprochen, dass dein Joch ganz sanft ist, dass deine Last leicht ist. Herr, wir wollen es erleben, wir wollen es entdecken. Dass wo du vorausgehst, dass das Folgen für uns wirklich klar und leicht und natürlich ist. Ja, so wie Atmen, Herr. Wir bitten dich, dass Nachfolge für uns wird wie Atmen. Und dass du uns zum Segen setzt und darin ganz kräftig segnest. Und so segne ich uns und jeden Einzelnen hier, wo wir das jetzt brauchen, mit Kraft und mit einer tiefen Liebe und mit einer ganz großen Hoffnung und Freude auf tiefere und erfüllendere und klarere Nachfolge, Herr. Danke, dass du der bist, der all das sieht, der war und der ist und der sein wird. Amen.